Zwei Männer sind unterwegs, ihr seht sie hier vorne. Und wenn ihr das Bild ein bisschen auf euch wirken lasst, dann ahnt ihr, denen geht es nicht besonders gut auf ihrem Weg. Sie sind traurig, sie sind verwirrt, sie sind hoffnungslos. Das hat mit dem zu tun, was sie in den letzten drei Tagen erlebt haben, nämlich in Jerusalem. Sie hatten alle ihre Hoffnung auf einen Mann gesetzt und diese Hoffnung, die war nun wie so ein Kartenhaus zusammengestürzt. Sie hatten sehr widersprüchliche Gefühle, sie hatten einen ganz tiefen Stachel der Enttäuschung in sich und sie mussten erstmal weg aus Jerusalem, aus dieser Stadt, in der das alles passiert war und der es nun auch alles so tragisch geendet hatte. Von dem einen kennen wir den Namen, der heißt Kleopas, der andere ist namenlos und sie sind auf dem Weg von Jerusalem in den kleinen Ort Emmaus. Und sie sind nicht nur auf diesem Weg, sondern sind auch auf dem Weg, das wissen sie aber noch nicht, auf dem Weg zur Osterfreude. Und ich lade euch ein, diesen Weg mitzugehen. Lukas erzählt es in Lukas 24, in den Versen 13 bis 24 zunächst zu. Und sie, am gleichen Tag, waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und das ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hätten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Wie gesagt, hoffnungslos und verwirrt sind die beiden unterwegs, traurig und niedergeschlagen. Sie waren, so sagen sie es ja selbst, Jesus gefolgt, weil sie in ihm einen ganz besonderen Menschen erkannt hatten, ein Prophet, hat viele Zeichen getan, viele Wunder getan, vollmächtig gepredigt. Sie waren mit diesem Jesus unterwegs, wir wissen nicht genau wie lang, sie gehörten ja nicht zum Zwölferkreis, aber sicherlich einige Monate. Und sie hatten alles auf diesen Jesus gesetzt. Und jetzt war alles gründlich zerstört. Jesus war tot. Und damals dachte man so, wenn dann jemand gestorben ist, naja, so ein, zwei Tage schwirrt so der Geist noch um diese Leiche herum und vielleicht überlegt der Geist sich anders und kehrt wieder zurück. Aber am dritten Tag war das Thema durch. Das war ausgeschlossen, dass jemand nach drei Tagen wieder ins Leben zurückkehrte. Also deswegen dieser Hinweis auf den dritten Tag. Und vielleicht waren sie auch so lange in Jerusalem geblieben und am dritten Tag haben sie sich angeguckt und haben gesagt, so, jetzt hält uns ja nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Verwirrt waren sie, weil es einige Frauen aus ihrem Kreis gab, die hatten ihnen erzählt, das Grab sei leer und sie seien Jesus begegnet. Das schien sie aber nicht besonders zu beeindrucken und auch nicht, dass einige Jünger erzählt haben, sie hätten Jesus gesehen. Also für sie war klar, auf Gerüchte kann man keine Hoffnung bauen. Man braucht Fakten, man braucht Tatsachen und die hatten sie nicht. Und was sie jetzt brauchten, war Abstand. Und deswegen waren sie auf dem Weg wahrscheinlich zurück in ihr altes, in ihr früheres Leben. Oh, so ein bisschen Spott würden sie wahrscheinlich ertragen müssen. Ne? Die Nachbarn hätten gesagt, ach, da seid ihr ja wieder. War es nichts mit eurem Jesus? Ja, da muss man dann durch. Sie waren zurück in ihr altes Leben. Ein Ausleger schreibt dazu, seltsame Welt. Jesus ist da, sie sehen ihn nicht. Es ist der dritte Tag, sie freuen sich nicht. Er ist auferstanden, sie bemerken es nicht. So ist es, wenn Skepsis das Zepter führt. Dann wird auch das Positive ins Negative verzerrt. Hoffnungslosigkeit taucht alles, selbst die schönsten Verheißungen, in ein trübes, deprimierendes Licht. Das ist die Osterstimmung der Jünger. Ungläubig, deprimiert, hoffnungslos. Nicht nur die zwei, sondern auch die anderen. Und keine Spur von jetzt erst recht. Ich erkläre euch mal, wie einige Theologen Ostern erklären. Die sagen nämlich Folgendes. Also Jesus ist wahrscheinlich gar nicht auferstanden, der ist wahrscheinlich im Grab vermodert, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er eine Botschaft weiterlebt. Also Rudolf Bultmann, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, hat das genau so erklärt. Und er sagt, Jesus ist in die Botschaft auferstanden. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Das heißt, naja, so wie Goethe und Schiller und wie sie alle heißen. Ne? Wir reden noch über Goethe, wir reden noch über Schiller. Die Schweizer haben andere Helden. Nennen wir einen. Dürrenmatt vielleicht, glaube ich, Schweizer, ne? Frisch auch? Egal. Ja, ja, ja. Okay, also so. Ne? Schriften, ja, wer weiß. Wilhelm Tell. Kommt denn hier mit Wilhelm Tell? Also, Menschen, die in ihrer Botschaft weiterleben. Und das reicht, so erklären uns die modernen Theologen. Und die Jünger haben damals so zusammengesessen, haben gedacht, Mensch, Jesus ist tot. Ist zwar schade, aber er hatte so viel zu sagen. Und diese Botschaft darf doch nicht sterben und wir, ach, wisst ihr was, Jungs, wir verkündigen einfach, dass er lebt. Und dann geht es weiter. So erklärt man sich das. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer kennt die Herren hier vorne? Vielleicht nicht mit Namen, aber die Szene. Vergangenen Dienstag, bitte. Ja, das ist vergangenen Dienstag passiert, gegen kurz vor Mitternacht irgendwo in Bosnien. Die Herren hier gucken ihrem Kollegen zu, wie er den Elfmeter verschießt. Und so wie sie gucken, ist es nach dem verschossenen Elfmeter. Italien ist wieder mal nicht für die WM qualifiziert. Wenn man sich so ein bisschen mit der, im Internet umguckt, wie die Stimmung in Italien ist, oh, nicht so gut. Der Trainer wurde nicht rausgeschmissen, ist von selber gegangen. Das ganze Land versinkt in tiefste Depression. Fußball, Italien, mega wichtig und schon wieder hat es nicht geklappt. So, ich erkläre euch jetzt mal, wie die moderne Theologie Ostern erklärt anhand dieses Beispiels. Also die Italiener sitzen in ihrer Kabine, sie sind ausgeschieden, sie sind deprimiert, läuft nicht gut. So, am nächsten Tag, haben sich ein bisschen dran gewöhnt, angedacht. Am übernächsten Tag denkt einer, Freunde, wir sind gar nicht ausgeschieden. Die gute Sache darf nicht sterben. Wir tun einfach so, als ob wir weitergekommen wären. Und stellt euch vor, das funktioniert, das ganze Land lässt sich anstecken und alle in Italien denken, ja, wir sind mit dabei. So, jetzt reisen die zur WM in den USA an und da passiert was? Alle anderen lachen mal ganz laut. Ne? Gut, also ihr merkt, es ist absurd. Man kann etwas, was in der Weltöffentlichkeit passiert ist, nicht einfach so regeln, dass man sagt, ne? Wenn das Grab damals nicht leer gewesen wäre, die Leute damals waren ja nicht doof. Also stellt euch vor, die Jünger laufen durch Jerusalem 6 Wochen, nachdem Jesus gestorben ist, erzählen, Jesus lebt. Und dann sagen die Schriftgelehrten, die Pharisäer, können wir mal kurz zum Grab gehen und da mal reingucken? Wer liegt denn da? Ist ein bisschen peinlich, ne? Also das Grab ist auf jeden Fall leer gewesen. Also, diese Möglichkeit geben uns die Evangelien nicht. Die Evangelien, so wie sie uns das erzählen, geben uns nicht die Möglichkeit zu vermuten, Jesus sei gar nicht auferstanden, sondern die Jünger hätten sich das alles nur eingebildet. Der Weg ist redlich, intellektuell nicht offen. Man kann sagen, das ist Quatsch, was da steht. Man kann sagen, wir glauben denen nicht. Das kannst du alles sagen, aber du kannst nicht sagen, die haben sich das nur eingebildet. Diese Möglichkeit lässt die Bibel nicht. Sie erkannten Jesus ja so gar nicht, als er sich zu ihnen gesellte. Das zeigt, sie haben überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Ja, hallo, warum auch? Die Älteren können sich daran erinnern, Lady Diana ist 1997 gestorben. Wenn ihr jetzt irgendwo jemanden seht, wo ihr denkt, oh, die sieht aber fast aus wie Lady Diana, denkt ihr doch nicht, sie ist es, oder? Ich meine, die sieht aber wirklich sehr ähnlich. Aber niemand rechnet damit, dass jemand, der tot ist, wieder aufersteht. Und so war das mit den Jüngern damals auch. Sie haben das einfach nicht auf der Rechnung. Und ich finde sehr tröstlich, einmal, dass Jesus sie überhaupt sieht. Also das muss er ja vor seinem inneren Auge gesehen haben. Er hat also gesehen, da sind 2 meiner Anhänger auf dem Weg nach Emmaus, völlig deprimiert. Und er nimmt sich Zeit und geht mit ihnen ein Stück auf diesen Weg. Er lässt sie nicht allein. Und dann verhält er sich sehr vorbildlich. Er lässt sie erstmal reden. Er fragt sie, warum seid ihr so traurig, was ist passiert? Sie dürfen ihre Traurigkeit in Worte fassen, sie dürfen ihre Niedergeschlagenheit mitteilen, sie dürfen ihre Ratlosigkeit aussprechen. Und ich denke, ihr habt das auch schon erlebt im Leben und ich wünsche euch, dass ihr das immer wieder erlebt, wenn es euch so geht wie den zwei hier, dass es Leute gibt, die euch aushalten, denen ihr das sagen könnt, wo ihr ehrlich sein könnt. Das hat Jesus für die Jünger getan. Und jetzt ist wichtig, dass Jesus wirklich lebt. Weil wenn er nicht leben würde, dann wäre das, was wir hier machen, schon eine sehr seltsame Veranstaltung, oder? Wir reden ja mit Jesus im Gottesdienst. Viele von euch tun das auch persönlich. Also Menschen, die mit Verstorbenen reden, die bezeichnen wir normalerweise wie? Ein bisschen komisch, oder? Schon ein bisschen komisch. Also wer mit regelmäßig mit Verstorbenen redet und noch behauptet, die geben ihm Antwort, ist ein bisschen komisch. Und wenn Jesus nicht leben würde, dann wäre er nicht in unserer Mitte, dann würde er auch nicht wiederkommen, dann macht Gebet keinen Sinn, dann macht überhaupt gar nichts irgendeinen Sinn. Drehen wir es rum. Weil Jesus lebt, darfst du ihm dein Herz ausschütten. Er lässt dich nicht allein, er geht mit dir auf deinen Wegen. Und deswegen nochmal ist es so wichtig, dass Jesus wirklich lebt. Und erst danach ergreift Jesus dann selbst das Wort und erspart dann seinen beiden Jüngern auch Kritik nicht, lest Vers 25 und 26. Da sagt er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Sie glaubten den Frauen nicht, haben wir gelesen. Sie glaubten den anderen Jüngern nicht, haben wir auch gelesen. Sie glaubten, das macht Jesus hier deutlich, auch nicht dem, was im Alten Testament, was in der hebräischen Bibel steht. Sie glaubten es einfach nicht. Ein Ausleger schreibt, was sich durch diese Geschichten, die Ostergeschichten, hartnäckig durchzieht, ist eine Tatsache, der Unglauben der Jünger. Und zwar ein ganz hartnäckiger Unglaube. Und die Frage ist an dich, an mich, wie geht's uns im Blick auf Glauben, im Blick auf das, was wir jetzt miteinander besprechen, im Blick auf das, was Jörg eben vorgelesen hat. Ich würde euch gerne beweisen, dass Jesus lebt, wenn ich es könnte. Ich kann es nicht. Niemand kann das. Das hat einfach mit Folgendem zu tun. Ich kann es unter einem anderen Beispiel deutlich machen. Mal bitte alle melden, die davon ausgehen, dass Julius Cäsar gelebt hat. Der römische Kaiser. Also, ne? Also ein paar denken doch, dass Cäsar gelebt hat. So, nochmal Finger hoch, weil ich sehe, wer es ist. Okay, warum? Warum glaubt ihr, dass Cäsar gelebt hat? Berichte. Es gibt Berichte. Asterix zum Beispiel, ne? Ja, ist jetzt keine wirklich historische Quelle, aber im Asterix-Heft geistert er ja rum. Warum glaubt ihr, dass Cäsar gelebt hat, der im Asterix-Heft vorkommt, aber nicht Obelix?
Alle glauben es.
Bitte?
Alle glauben es.
Alle glauben es? Ja, ein paar haben sich nicht gemeldet. Ein paar Skeptiker haben wir hier. Ja, aber warum glauben es alle? Ihr merkt, wenn man sagt, beweise, dass Cäsar gelebt hat, es geht nicht. Also es gibt Quellen, es gibt Zeugen, es gibt Statuen, es gibt Büsten, es gibt Abbildungen von Cäsar. Aber niemand kann es in dem strengen Sinn beweisen, dass man es wirklich handfest beweisen kann. Und die entscheidende Frage bei allen historischen Berichten ist, wie glaubwürdig sind die Quellen? Gibt es nur eine Quelle? Gibt es mehrere? Also wenn nur einer davon erzählt, ist das was anderes, als wenn es zwei oder drei oder vier tun? Wir haben zum Beispiel schon vier Evangelien, die alle von Jesus erzählen. Paulus beschreibt es in seinen Briefen. Und ein Historiker hat gesagt, also die Auferstehung von Jesus ist eines der besten bezeugten Ereignisse der Antike. Von der Quellenlage. Das ist alles kein Beweis. So, und die entscheidende Frage ist, glaubst du diesen Zeugen oder glaubst du diesen Zeugen nicht? Als ich eben kam, sind Heftis mir dann auch auf dem Hof entgegengekommen. Ich habe so ein bisschen spaßhaft gefragt, seid ihr gelaufen? Und dann haben sie genickt und ich gehe davon aus, das stimmt. Ja, doch, ja, mein, du bist Schweizer, du lügst sowieso nicht. Julia ist auch mir als vertrauenswürdig bekannt. Also, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass Christoph und Julia wirklich gelaufen sind. Wenn wir jetzt ein bisschen Zweifel haben, könnten wir noch die Tochter fragen. Sind sie gelaufen? Weißt du was? Sie hat es gesehen, zumindest, dass sie losgegangen sind. Vielleicht haben sie zwischendurch ein Taxi genommen. Gut, also, reicht uns das? Julia, Christoph, Livia, Gila bezeugen das. Ja, natürlich reicht das. Warum denn auch nicht? Das ist die entscheidende Frage. Reicht dir das, was die Zeugen sagen, oder denkst du ausgedacht und nur gesponnen? Aber diesen Schritt, es zu glauben, den kann niemand dir abnehmen. Sonst würde es ja auch nicht glauben heißen, sondern wissen. Also, darum geht's. Die Zeugen, sie sind zuverlässig. So jedenfalls hat sich das für mich immer dargestellt. Und dann macht Jesus mit seinen Jüngern das, was wir heute eine Bibelstunde nennen würden. Und er legte ihnen dar, ausgehend, kann sein, dass das geht auch, ne? Irgendwie hat es eben mal ein bisschen gezuckt. Ja, Basti, du hast das im Griff, ich weiß, entschuldige mein Misstrauen. Dann folgt eine Bibelstunde. Und Jesus legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Jesus sah das Hauptproblem der Jünger also in ihrem mangelnden Verständnis dessen, was im Alten Testament in der hebräischen Bibel schon geschrieben stand. Zum Beispiel darüber, dass der Messias leiden würde, dass er auferstehen würde. Erfahrungen sind gut für den Glauben. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder auch Erfahrungen macht mit dem auferstandenen Jesus. Aber Erfahrungen können niemals das Fundament eures Glaubens sein, weil Erfahrungen sind ja mal so und sie sind mal anders. Und dann schildere ich euch da mal, wie es mir dann geht. Wenn ich gute Erfahrungen mit Gott mache, fällt es mir ganz leicht zu glauben, Gott hat mich lieb. Und dann mache ich schlechte Erfahrungen, werden Gebete nicht erhört. Und dann kippt das ganz leicht ins Gegenteil, denke, nee, doch nicht. Ne? Also wenn es mir gut geht, denke ich, Gott liebt mich. Und wenn es mir nicht so gut geht, denke ich, nee, doch nicht. Ne? Hin und her, her und hin. Und wenn es mir dann nur noch schlecht geht, denke ich nur noch, Gott liebt mich nicht. Also das ist das mit den Erfahrungen. Nochmal, ich wünsche euch gute Erfahrungen. Betet dafür und gern auch die Einladung, machen wir viel zu wenig, uns gegenseitig davon zu erzählen, wenn ihr Gutes mit Gott erlebt. Aber das darf nicht das Fundament sein. Gerd Meyer schreibt dazu, nicht das Wunder, sondern Gottes Wort setzt uns in Flammen. Die geöffnete Schrift behält man. Wunder vergehen und erscheinen bald als Einbildung. Und deswegen zeigt Jesus ihnen nicht ein neues Wunder, um sie zu überzeugen, sondern macht mit ihnen Bibelunterricht. Und jetzt wäre es mal spannend für die, die hier schon lange als Christen unterwegs sind, wenn wir das jetzt hier so machen würden, welche Stellen reden von Jesus, was käme dabei raus? Ihr habt ja morgen einen zusätzlichen Feiertag. Frühstückt in aller Ruhe und dann setzt euch hin und überlegt mal und guckt mal. Denn das ist die Grundlage unseres Lebens, wenn wir sagen, wir sind mit Jesus unterwegs. Und dann schildert Lukas etwas sehr Merkwürdiges. So erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Warum? Warum tat Jesus so, als ob er weitergehen wollte? Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Meine Erklärung ist, Jesus drängt sich keinem auf. Jesus klopft an, aber er bricht nicht ein. Er ist genauso höflich wie ich. Ich habe schon viele von euch zu Hause besucht, aber ich bin bei keinem von euch jemals eingebrochen und habe es auch nicht vor. Warum? Macht man nicht. Macht man nicht. Man klopft an und dann wartet man, bis aufgetan wird oder heute wird natürlich geklingelt. Und wenn ich denke, komisch, warum hören die mich nicht, rufe ich manchmal noch im Handy an und dann gehe ich wieder. Ja auch, oder? Machen wir doch so. Und so macht Jesus das auch. Er klopft an, aber er drängt sich nicht auf. Er lädt sich nicht selber zu diesen Jüngern ein, sondern er wartet darauf, wie sie reagieren. Und sie begreifen, dass sie jetzt diese Gelegenheit haben. Und sie sagen dann, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und das gilt auch heute noch. Du musst Jesus die Tür öffnen. Du musst ihn einladen. Das gilt für diejenigen, die vielleicht hier sitzen und die noch nie Jesus eingeladen haben, das zum ersten Mal zu machen, zu sagen, komm in mein Leben. Und es gilt für die vielen anderen, die mit Jesus schon lange unterwegs sind, Ich glaube, es ist ein gutes Gebet, jeden Morgen einfach zu beten, Herr, ich lade dich auch heute wieder ein in mein Leben. Regiere du und führe du mich durch diesen Tag. Dieser schlichte Satz, Herr, bleibe bei uns, bleibe bei mir, das genügt. Und dann wirst du wie die Jünger Gemeinschaft mit Jesus erleben. Und es geschah, schreibt Lukas, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Ihr habt eben hier auch zusammen gegessen, bis auf die, die zu Fuß von Benkhausen hier unterwegs waren. Und ihr habt wahrscheinlich nicht groß drüber nachgedacht, was ihr hier tut. Ihr habt euch gefreut und habt hoffentlich gute Gespräche geführt. Es war in der damaligen Kultur noch ein bisschen anders. Tischgemeinschaft war was ganz Wertvolles. Und wer zum Tisch eingeladen wurde, dem signalisierte man, du gehörst zu mir. Ich nehme dich fast in meine Familie auf. Und das hatten die Jünger, auch die beiden, sehr oft mit Jesus erlebt. Jesus war der Gastgeber gewesen und daran erkennen sie ihn dann auch. Sie sagen dann, oder Lukas schreibt, da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und dann können sie im Nachhinein einordnen, was sie gespürt haben. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Frag dich und ich frage mich auch, für mich kenne ich die Antwort, wann hat zum letzten Mal dein Herz gebrannt, als du mit Jesus geredet hast? Wann warst du das letzte Mal begeistert über der aufgeschlagenen, offenen Bibel? Das ist das, was die beiden hier erleben. Das kannst du nicht machen. Und du kannst Jesus einladen, dass er es durch den Heiligen Geist in deinem Leben macht. Dein Herz wirklich brennt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bete darum, dass das passiert, dass Gott dir da ein waches Herz schenkt. Dann ist Jesus, haben wir gelesen, verschwunden. Warum eigentlich? Ich glaube, es ist schon ein Zeichen für den endgültigen Abschied. Dafür, dass die Jünger ihn nicht auf der Erde festhalten können, sondern dass er dann zum Vater zurück muss. Und schlussendlich, die beiden wurden dann zu Zeugen der Auferstehung. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Hier steht noch, in derselben Stunde brachen sie auf. Wundert euch das? Also ich hätte mich gewundert, wenn der Bericht sofort gegangen wäre und sie guckten sich an und sagten, nur gehen wir ins Bett. Also wenn ich Jesus begegne, wenn meine Hoffnungslosigkeit so in Freude verwandelt wird, dann lege ich mich doch nicht ins Bett. Sondern dann, ja, mache ich das, was sie machen. Sie gehen zurück, weil sie einfach das rausschreien müssen. Sie konnten das nicht mehr für sich behalten. Jesus lebt. Jesus sagt mal, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das gilt auch für viele andere. Also von einigen von euch weiß ich, worüber sie gerne reden, weil ihnen das Herz davon voll ist. Feuerwehr zum Beispiel. Britta, du auch noch. Du kannst bestimmt sehr begeistert von der Feuerwehr reden. Jo, jeder, der dich kennt, weiß das. Und das ist ja auch gut so. Einige andere, also Anja kann sehr begeistert vom Nähen reden und viele andere mehr können sehr begeistert. Jörg natürlich von Hoftrucks. Nein. Okay, das ist der Schlüssel. Und wenn ich nicht begeistert bin, also wenn ihr mal vorhabt, Werbung für die Feuerwehr zu machen, ladet Britta ein oder Sabrina, aber nicht mich. Also ich kann so ein bisschen theoretisch erzählen, was die Feuerwehr macht und da springt kein Funke über. Thomas sehe ich gerade Motorradfahren, ne? Ja, ja, da grinst er nur. Also wenn ihr was über Motorräder wissen wollt, redet mit Thomas. Wärst du auch? Nicht mit Christoph. Mit Thomas, nicht mit Christoph. Okay, ihr habt es verstanden. Das erleben die Jünger hier. Und auch da, das kannst du nicht machen. Also du kannst dich nicht selber begeistern. Jesus muss dich begeistern. Und darum geht es, Jesus das Herz zu öffnen. Und dann wirst du von ihm erzählen. Du kannst gar nicht anders, so wie das die Jünger hier erleben. Ich komme zum Schluss und fasse es nochmal zusammen. Wir feiern heute Ostern. War ja am Anfang des Gottesdienstes nicht da. Wahrscheinlich habt ihr euch das zugesprochen. Wenn nicht, machen wir es jetzt. Der Herr ist auferstanden. Amen. So ist es. Aber für die Jünger damals, ich habe euch versucht mit hineinzunehmen, war das ein wirklich langer Weg. Vom Unglauben zum Glauben. von der Niedergeschlagenheit zur Hoffnung, vom Hörensagen zur Begegnung und von dem harten Herz, was sie alle hatten, zum Verstehen der Schrift. Und erst danach hat sich die Osterfreude Bahn gebrochen. Der Ostermorgen war für die Jünger ein sehr trauriger Tag. Das haben wir gelesen. So wie die beiden unterwegs waren, so ging es ihnen allen. Und das hat sich erst verändert, als sie dem auferstandenen, lebendigen Jesus begegnet sind. Ich bin der tiefen Überzeugung, ob du Osterfreude erlebst, hat genau nur damit zu tun. Alles andere ist Beiwerk. Vielleicht habt ihr heute Morgen schon Ostereier gesucht oder macht es noch, keine Ahnung, macht es gerne weiter. Alles, was ihr sonst Ostern macht, macht es gerne weiter. Aber das ist alles nur Beiwerk. Das Entscheidende ist, begegnest du diesem auferstandenen Jesus. Das ist der wahre Schlüssel und die wahre Quelle von Osterfreude. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort, das wir heute Morgen auch wieder miteinander betrachten konnten. Und du stellst uns im Lukas-Evangelium zwei Jünger vor Augen, die alles andere als Osterfreude hatten. Die auch nicht voller Euphorie waren, dass die Botschaft nicht sterben darf, sondern für sie war die Sache mit Jesus erledigt. Und danke, dass du ihnen in Jesus begegnet bist. Du hast sie nicht ihres Weges ziehen lassen, du hast sie zurückgeholt, sie sind Jesus begegnet. Und danke, dass das auch für uns gilt. Wir können dir begegnen. Wir brauchen nur, wie diese beiden Jünger, diesen schlichten Satz sagen, Herr, bleibe bei uns. Und dann hast du versprochen, dass du in das Leben von Menschen trittst, erstmals oder wiederholt. Und das ist die wahre Quelle aller Osterfreude. Daran erinnern wir uns auch in diesem Jahr wieder. Wir danken dir dafür, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, dass er lebt, dass er zuhört, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten können, dass es Sinn macht, mit ihm zu reden. Und nur weil das so ist, dass er auferstanden ist, werden wir auch erleben, dass er wiederkommt und werden wir mit ihm zusammen im Himmel sein. Danke dafür. Amen.